Werbung.
Wie wird das Automobil der Zukunft klingen? So oder so? Oder etwa so?
Ecoflex.
Hier erfahren Sie es aus erster Hand. Opel Podcast. Online anhören oder abonnieren unter www.opel.de.
In seinem stinknormalen Leben hat er einiges echt satt. Darum macht er in anderen Welten ganze Völkerstämme platt. Er tötet Elfe, Goblin, Oger, auch nur zum Spaß, wenn es ihm gerade mal anfällt. So ziemlich jeder hat ihn schon einmal als Meuchler bestellt. Denn er ist schließlich nur ein ganz normaler Freizeitheld.
Hier also, wie versprochen, der zweite Teil der Lesung von Christoph Hardebuschs Die Schlacht der Trolle auf der FeenCon 2007. Präsentiert von freizeitheld.de mit freundlicher Genehmigung von Verlag und Autor. Viel Spaß dabei.
Ungläubig blinzelt es den. Aber als der rothaarige Mann aus dem Gegenlicht trat, erkannte der Blachake sein Gegenüber ganz eindeutig. »Sagan!« rief er erfreut und trat auf den Dyria zu, der lächelnd nickte. Bevor Sagan etwas sagen konnte, war Sten heran und umarmte ihn. »Sei gegrüßt, Sten Kaldabran. Du reist wieder mit Trollen, wie ich gehört habe, und nur noch riechen kann.« Sten konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. »Ja, ich hätte wohl gestern Nacht im Fluss baden sollen, aber du weißt ja, wie es ist. Wenn man selbst sauber ist, riecht man sie nur umso stärker.« Er trat einen Schritt zurück und betrachtete den Dyria, der in eine reiche, goldbestickte Robe gekleidet war. »Du siehst gut aus. Meine Güte, deine Kleidung muss ein Vermögen kosten. Oder ist das Gold im Imperium tatsächlich so reichlich vorhanden, dass jeder welches besitzt und es sich einfach auf die Röcke näht? Nein, auch in meiner Heimat ist dieses Gewand sehr wertvoll«, erklärte Sagan und schlug bescheiden die Augen nieder. »Aber es gehört nicht wirklich mir, sondern vielmehr dem Imperator. Es ist ein Zeichen meines Status als Gesandter.« »Du? Gesandte?« Diesmal ließ sich Sten zu einem lauten Lachen hinreißen, das einen säuerlichen Ausdruck auf Sagans Gesicht hervorrief. »Verzeih«, sagte Sten, schüttelte aber weiter belustigt den Kopf. »Erzähl mir, wie es dazu gekommen ist.« Aufmerksam lauschte er der Erklärung des Dyrias. Nur selten bekamen die Bewohner von Vlachkis Nachricht von jenseits der Sokaten, aus dem dyrischen Imperium. Der Reichtum, die Macht und die Arroganz des Reiches waren legendär. Seine Schätze, Erfindungen und Kunstgegenstände begehrt. Seit ihrem ersten Zusammentreffen hat es den Sagan immer wieder über dessen Heimat ausgefragt. Auch wenn er damals durch den Kampf gegen Zorpat genug andere Sorgen hatte. Und der kleine Dyria hatte nur zu gern vom Imperium berichtet und in Erinnerungen an die gewaltigen Städte mit ihren goldenen Kuppeln geschwelgt. Inzwischen wusste Sten, dass dies, wie so manches, kühle Berechnung des ehemaligen Spions gewesen war. Doch für seine Rolle im Kampf gegen Zorpat und vor allem in der letzten, verzweifelten Schlacht waren die Vlachaken dem Dyria zu Dank verpflichtet. »Ohne sein mutiges Eingreifen wäre mein Angriff wohl gescheitert und Zorpat hätte die Trolle und uns alle getötet.« »Nun, so bin ich entgegen meinen Wünschen in das Amt eines Gesandten erhoben worden«, beendete Sagan seinen Bericht. »Neben dieser schweren Robe lastet nun auch noch schwerere Verantwortung auf meinen Schultern. Und ein hübscher Batzen Geld beschwert deinen Beutel, möchte ich annehmen. Wie geht es deinen Frauen und deinen Kindern?« »Oh, sehr gut. Sie haben sich gefreut, mich wiederzusehen. So sehr, dass ich wohl bald wieder Vater werde. Und es stimmt, man hat mir den Posten mit einem Zugewinn an Einfluss und auch an Geld versüßt. Vielleicht kann ich mir bald eine vierte Ehefrau leisten«, berichtete Sagan und zwinkerte Sten verschwörerisch zu. »Dann musst du ja noch mehr Zeit auf Reisen verbringen«, scherzte der Blachake, und Sagan nickte eifrig. Allerdings muss ich gestehen, dass diese Art zu reisen neben allen Annehmlichkeiten auch so ihre Tücken hat. Man steht immer im Zentrum des Interesses und kann sich niemals einfach von seinen Pflichten befreien. Wenn man bedenkt, dass du früher jegliche Aufmerksamkeit gemieden hast, ist dies sicherlich sehr unangenehm. Tatsächlich. Ich werde diese Position wohl an den Nagel hängen, wenn mein Auftrag hier erfüllt ist. Andere Arbeit liegt mir eher. Was ist denn da oben los? Donnerte Part im Keller. Und was stinkt hier so widerlich? Das ist feinstes Rosenwasser, vermischt mit den teuersten Essenzen aus Bergamotte und Moschus. Du Banause, rief Sagan zurück und hob die Augenbrauen. Er hat sich nicht verändert, oder? Nein, er ist ganz der Alte. Ist Ruan dabei? Und diese Trollin, die ich die ganze Zeit für einen Kerl gehalten habe? Andu? Nein. Druan ist tot, getötet von Ander. Und die anderen Trolle sind auf der Flucht. Ist das der Halbzwerg? Erklang Parts fragende Stimme. Ich bin kein Halbzwerg, immer noch nicht. Ja, es ist der Halbzwerg, rief der große Troll triumphierend, dessen tiefe Stimme dumpf aus dem Keller drang. Nicht ein bisschen verändert, sagte Saga mit einem Seufzen. Wovor fliehen Sie? Vor den Zwergen? Der eifrige Ton in Sagans Stimme weckte sofort Steens Misstrauen. Dennoch antwortete er, nein, nein, vor ihresgleichen. Etwas ist mit Ander geschehen und sie jagt alle Trolle, die sich ihr nicht anschließen. Das sind seltsame Neuigkeiten. Seit wann? Das kann ich dir nicht sagen. Die Trolle messen die Zeit anders als wir. Tag und Nacht haben für sie unter der Erde nur wenig Bedeutung, erklärte Steen. Nachdenklich blickte Sagan an ihm vorbei zu der Falltür. Nun, ich bin hier, weil das kleine Volk jeglichen Handel mit dem Imperium eingestellt hat. Nun erfahre ich, dass dies hier ebenso der Fall ist. Und die Trolle zieht es aus den Tiefen wieder an die Oberfläche. Du meinst, dass dazwischen ein Zusammenhang besteht? Fragte Steen. Womöglich. Wo Rauch ist, gibt es häufig auch Feuer. Es lohnt jedenfalls sicher, diesen interessanten Neuigkeiten auf den Grund zu gehen. Was hast du vor? Ich werde sehen, ob wir den Trollen helfen können. Druan schien zu glauben, dass die Lösung ihrer Probleme an der Oberfläche liegt. Ich erläuterte Steen, doch dann sah er das Grinsen des Dyrias und fragte, was? Ich hätte gedacht, dass du faul in Dabran sitzt und dein neues Leben als Ehemann und Herrscher genießt. Die erste Ehe ist die beste, glaub mir. Stattdessen bist du ganz der alte Steen, dreckig, unterwegs mit einem Haufen Trolle und die Hände voller Probleme. Deine Frau habe ich kürzlich übrigens in Teremi getroffen. Ist sie dir jetzt schon davongelaufen? Nein, sehr lustig. Visinia ist in Jonas Auftrag unterwegs. Wieder einmal. Sie weiß noch gar nichts von der Ankunft der Trolle. Eigentlich ist diese Reise reiner Selbstschutz. Wer will schon gut 2 Dutzend von ihnen im eigenen Land herumlaufen haben? Im Imperium hat meine Nachricht, dass es wirklich und wahrhaftig Trolle gibt, übrigens einigen Wirbel ausgelöst. Ich habe die Abhandlung Roch, der Troll, genannt, weil der Kleine sich so sehr über das Schreiben gefreut hat. Aber die allgemeine Meinung ist, dass eine Rasse von Menschenfressern mehr oder weniger in Adoli nicht allzu wichtig ist. Hauptsache, das Imperium beschließt nicht wieder, dass es eine neue Provinz braucht. Unwahrscheinlich. Wie ich hörte, droht ein Krieg zur See, am Lagischen Meer. Der Imperator hat verkünden lassen, dass dem Problem der Piraterie ein für alle Mal ein Ende gesetzt werden wird. Übrigens ein Grund für meine Anwesenheit. Eine Flotte benötigt viel Holz. Du siehst, wir haben andere Sorgen, als eine widerspenstige, ehemalige Provinz zurückzuerobern. Das beruhigt mich sehr. Wie lange wirst du bleiben? So lange, bis die Beamten in meiner Gesandtschaft Verträge ausgehandelt und ausgearbeitet haben. Ich werde heute Abend mit Part und noch einem Troll nach Teremi kommen, um Jonna zu sprechen. Das ist gut. Allerdings muss ich dich warnen. Es gelingt mir nicht oft, dem Protokoll zu entkommen. Und ich wäre ein Narr, wenn ich nicht vorsichtig wäre. Denn in meiner Gesandtschaft befindet sich sicherlich der ein oder andere Spitzel. Spitzel? Fragte Steen verblüfft. Was für Spitzel? Politik, werter Steen. Da ich einem Teil des goldenen Triumvirats näher stehe als den anderen, wird mein Aufstieg sehr genau beäugt. Denn einen mächtigen Beamten politisch direkt anzugreifen, ist schwierig und nicht sehr ratsam. Aber wenn nun ein Diener und Schützling des besagten Beamten versagt, dann fällt die Schande natürlich auf seinen Herrn zurück. Deine Heimat steckt voller Wunder. Wie kann ein solches Triumvirat funktionieren? Oh, das ist ganz einfach, erklärte Sagan und trat nah an den Vlahaken heran, bevor er flüsterte. Der Kaiser, mein Freund, ist wenig mehr als ihr Sprachrohr. Ein junger, dummer Bengel, der sich mit Festen und Wagenrennen und einer gelegentlichen blutigen Hinrichtung abspeisen lässt. Die wahre Macht liegt in den Händen der drei ranghöchsten Beamten. Gemeinsam haben sie diese errungen, den Imperator Schritt für Schritt zu einer bloßen Puppe gemacht. Sogar einen Schwur zum gegenseitigen Nutzen sollen sie getan haben. Aber Macht, wie es nun einmal so ist, fordert mehr Macht. Öffentlich zeigt die Fassade keinen Riss und jeder möchte gern, spürt den ganzen Zorn aller drei. Doch im Inneren tobt ein langsamer, aber nichtsdestotrotz tödlicher Krieg. Es wird gemunkelt, dass jeder der drei selbst nach dem goldenen Thron giert und sich zum Imperator salben lassen will. Verwundert blickt es den Dyria an, der ungewöhnlich ernst wirkte. Und du dienst einem dieser drei Mächtigen? Ich diene allen dreien, doch nur einer setzte mich in diese Position ein. Nun ist mein Schicksal mit dem Seinen verbunden. Aber, erklärte Sagan und sah den verschwörerisch an, das weißt du alles nicht. Und schon gar nicht von mir. Nicht auszudenken, wenn jemand in meiner Heimat diese Worte hören würde. Ich werde schweigen, versprach Sten ernsthaft. Aber Sagan grinste nur. Gut. Außerdem würde einem Hinterwäldler aus Adoli sowieso niemand glauben. Es heißt hier Vlachkis, mein Freund. Nicht mehr Adoli. Die Masriden können nicht mehr über uns bestimmen und uns nicht mehr ihren Namen für das Land aufzwingen. Also bin ich ein Hinterwäldler aus Vlachkis. Immer noch grinsend neigte der Rothaarige den Kopf. Treffer. Willst du die Trolle noch begrüßen? Nein. Wenn Parath heute Nacht in die Stadt kommt, genügt mir das voll auf. Richte ihm einen Gruß von mir aus. Aber da runtersteigen, in den Trollmief, lieber nicht. Das überlasse ich gewischen Vlachkissen Adligen. Noch einmal verneigte sich der Dyria, während Sten ihm zum Abschied auf die Schulter schlug. Sichere Wege, Sagan. Wir ziehen also weiter nach Thiringi und sprechen dort mit den vlachkischen Adligen und der Fürstin des Landes. Allerdings entscheiden die Menschen, dass sie den Trollen nicht helfen können, weil sie genug eigene Probleme haben. Der drohende Bürgerkrieg oder der brüchige Frieden, der herrscht, droht zu zerbrechen. Und aus verschiedenen Gründen beschließt Sten allerdings, mit den Trollen weiterzuziehen und mit ihnen unter die Erde zu gehen und zu schauen, ob er ihnen helfen kann. Unterwegs machen sie noch Halt bei einem alten Freund aus dem ersten Band auch, Vangeliu, ein Geistseher, eine Art spiritueller Führer der Vlachaken, der allerdings aufgrund seines hohen Alters und einer Krankheit verstirbt. Und bevor sie weiterziehen, fällt Sten die Aufgabe zu, seinen Freund noch zu beerdigen. Obwohl die Trolle und besonders Parth zum Aufbruch drängten, ließ Sten es sich nicht nehmen, vorher ein Loch in die Erde zu graben. Dabei benutzte der Mensch eines der vielen Werkzeuge seines Volkes, einen langen Holzstab mit einem abgeflachten Ende. Interessiert sah Kehr ihm zu, bis Sten seine Arbeit unterbrach, sich mit der Hand den Schweiß von der Stirn wischte, dabei braune Erdspuren auf der Haut hinterließ und den jungen Troll fragend anblickte. Was gibt es denn jetzt schon wieder? Entschuldigend hob Kehr die Hände. »Nichts, nichts, ich schaue dir nur zu.« »Und warum?« »Ich schaufel ein Grab. Das ist nun wirklich nichts Außergewöhnliches.« Unbestimmt deutete Kehr auf den Holzstab, dessen Anwendung ihn faszinierte. Natürlich hätte er selbst mit seinen scharfen und starken Klauen schneller graben können. Doch dass die Menschen die Unterlegenheit ihrer Körper mit Geschick derart ausgleichen konnten, beeindruckte den jungen Troll. So wie sie mit ihren metallenen Waffen kämpften und sich in Leder und Metall hüllten, um sich zu schützen. Natürlich war ein einzelner Mensch, auch derart ausgerüstet, kaum eine Gefahr für einen kriegerischen Troll. Dennoch gelang es einem kleinen und schwachen Volk, sich so stärker und gefährlicher zu machen. Und viele von ihnen zusammen sind stärker als ein einzelner Troll. Sie sind vielleicht schwach, aber dieser Mensch hier ist schlau. So schlau wie Druan oder sogar noch klüger. Dein Werkzeug, Ich schaue, wie du es gebrauchst, erklärte der junge Troll ausweichend. Verwirrt blickte Sten auf den Griff in seinen Händen. Die alte Schaufel? Das ist kein Wunderding. Aber ich kenne so etwas nicht, erklärte Kerr und hob die linke Hand. Wir graben hiermit. Nun, das ist eine Schaufel. Mit dem Blatt hier vorn kann man mehr Erde bewegen, das ist alles. Und man wird nicht schmutzig, erläuterte Sten, blickte dann aber an sich herab und fügte hinzu, naja, nicht ganz so schmutzig. Ihr habt so viele Werkzeuge, sagte Kerr zögerlich. Für alle Handgriffe habt ihr ein anderes Ding. Ja, schon möglich, antwortete Sten mit einem Achselzucken. Sie machen die Arbeit leichter. Dafür sind sie da. Ich könnte auch mit den Händen graben, aber es wäre anstrengender und mühselig. Ich habe darüber noch nie nachgedacht, wenn ich ehrlich sein soll. Schaufeln gibt es schon immer. Die sind nichts Besonderes. Für dich nicht. Nein, für mich nicht. Aber in deiner Heimat gibt es auch nicht viel zu graben, oder? Ich meine, Druan habe mir damals erzählt, dass die Gebeine der Welt hauptsächlich aus Steinen bestehen. Das ist wahr. Trotzdem müssen wir manchmal graben. Wenn es Einstürze gibt oder Felsen bewegt werden müssen, aber nicht sehr oft, nein. Wir graben viel. Vor allem die Bauern, erwiderte Sten bedächtig. Aber auch als Soldat hat man oft genug eine Schaufel in der Hand. Hier in Vlachkis leben wir vom Boden und wir sterben für ihn. Und jetzt gräbst du für Vangeliu? Sein Leib soll hier in der Erde ruhen, so hat er es gewollt. Indem ich ihn begrabe, erweise ich ihm meinen letzten Dienst, erklärte Sten und fügte finster hinzu, wir fressen unsere Toten nicht. Ihr habt ja auch so viel zu essen hier, entgegnete Kerr freundlich. Dein Stamm muss nicht hungern, wenn du in der Erde liegst. Ich verurteile eure Bräuche ja auch gar nicht, erwiderte der Mensch hastig. Kerr sah ihn fragend an. Warum solltest du auch? Eben. Doch trotz seiner Worte schien Sten sich nicht wohl zu fühlen. Vermutlich ist er traurig wegen Vangeliu, dachte Kerr, während der Mensch sich wieder an die Arbeit machte. Als das Grab einen Trollschritt tief war, kletterte Sten daraus hervor und ging zur Hütte. Nachdem er sich gewaschen hatte, kam er mit Vangelius leblosen Körper auf der Schulter wieder zurück. Der alte Mann ist so dünn. Werden sie alle so, wenn sie sterben? Dann ist es kein Wunder, dass die Menschen ihre Toten in Erdlöcher versenken. Die machen niemanden satt. Am Grab angekommen, strauchelte Sten und wäre beinahe gestürzt. Doch als Kerr seine Hand ausstreckte, um ihm zu helfen, riss er den Leib herum. Nein! Das geht schon. Verwirrt sah Kerr zu, wie Sten Vangeliu langsam in das Loch gleiten ließ und dann vorsichtig hinabstieg. Ehrfürchtig faltete der Mensch die Arme des Toten und rückte ihn im Grab zurecht. Es dauerte eine Weile, bis er zufrieden schien. Dann kletterte er wieder hinaus und packte die Schaufel, die in dem Haufen Erdreich steckte, das er ausgehoben hatte. Sichere Wege, Geistseher. Mögen die Geister auf den dunklen Pfaden über dich wachen. Die Worte waren wenig mehr als ein Murmeln. Mit einem dumpfen Geräusch landete die erste Schaufelladung dunkler Erde auf Vangelius Körper. Was für seltsame Bräuche, dachte Kerr. Die Menschen besitzen so viel, dass sie von allem verschwenden können. Sie töten sich gegenseitig, aber vergraben ihre Toten dann einfach in der Erde. Sie haben die ganze Welt unter dem Himmel und dennoch kämpfen sie um Land. Die Welt der Menschen blieb für den Troll ein Geheimnis. Sie faszinierte ihn durch ihre Fremdartigkeit, aber auch durch die vielen ausgetüftelten Gerätschaften, welche die Menschen besaßen und nutzten. Allerdings schienen sie diese nie zu einem vernünftigen Zweck einzusetzen, wie Kerr wieder einmal verwirrt feststellte. Selbst Sten tat ständig seltsame Dinge, die ihm nicht halfen, mit denen er nichts erreichte. Und so geht er jetzt mit uns Trollen unter die Erde, obwohl er weiß, dass es viel zu gefährlich für ihn ist. Seine Fragen brannten in Kers Geist, aber er hielt den Mund, denn Sten wirkte nicht so, als ob er zum Reden aufgelegt sei. Der Mensch stand mit geneigtem Haupt vor dem frischen Erdhügelchen und schwieg mit düsterer Miene. Da er nicht wusste, was er tun sollte, tat Kerr es ihm einfach gleich. Schließlich gesellten sich auch Part und Talin zu ihnen. Kopfschüttelnd betrachtete der große Troll Kerr, bevor er Sten anstupste. »Wir brechen auf. Genug des Wartens. Es ist an der Zeit zu handeln. Als erwache er aus einem Traum, blinzelt es den erst, dann nickt er zögerlich. Was ist mit der Hütte, mit Vangelius Besitz? Wandte der Mensch sich an Talin. Der Wald nimmt ihn sich zurück, wenn ihr Menschen ihn nicht beansprucht. Uns kümmert es nicht. Mit Vangelius Geist ist alles von diesem Ort gewichen, was für uns wichtig war. Lange blickte Sten zu der Hütte, bevor er antwortete. Kein Mensch wird hier wohnen. Dann ist es des Waldes. Ich denke, das hätte ihm gefallen. Ein Nicken zeigte, dass der Vinag ähnlich empfand. Kehr, der selten längere Zeit an einem Ort geblieben war, nickte ebenfalls gleichmütig. Eine Stelle im Wald war so gut wie jede andere für den Troll. Aber als Sten ging, um seine Sachen zu holen, fragte er Talin, »Der Wald nimmt sich die Hütte? Wie meint ihr das?« »Pflanzen und Tiere werden in ihr leben. Sie wird verfallen. Bäume werden in ihr wachsen. Und irgendwann kann man nicht mehr sehen, dass hier einst ein Steinhaus der Menschen errichtet war. Das ist an vielen Orten passiert. Die Menschen können den Wald vertreiben, aber wenn sie gehen, kehrt er stets zurück.« Interessiert blickte Kehr zu der Hütte, in der Sten gerade die letzten Lichter löschte. »Das Land unter dem Himmel hat viele schwierige Gesetze.« Endlich war Sten fertig und schloss leise die Tür. Dann gesellte der Mensch sich zu der kleinen Gruppe und fragte Part, wohin? »Sobald wie möglich unter die Erde«, erwiderte der Anführer des Stammes und klatschte in die Hände. Seine Augen funkelten vor Freude auf die Rückkehr in die Tiefen der Welt, wo Trolle nicht ungebetene Gäste, sondern heimisch waren. Auch Kehr verspürte eine Erleichterung, die seine Finger kribbeln ließ. Auch wenn die Oberfläche voller Wunder war, so lastete doch die tägliche Herrschaft der Sonne schwer auf seinem Gemüt. Ebenso wie die vielen unverständlichen Regeln der Menschen, denen sie sich hatten unterordnen müssen. Hier oben waren die Trolle zu selten wirklich Herren ihrer Entscheidungen gewesen, im Großen wie im Kleinen. Das würde sich nun wieder ändern. Talin zuckte ergeben mit den Schultern, während Sten sagte, »Dann führ uns, Großer.« »Das werde ich! Oh ja, das werde ich!« erwiderte Part aufgeräumt und rief alle zu sich. Gemeinsam gingen sie von der Lichtung in den Wald, und schon nach wenigen Schritten konnte Kehr hinter sich keinen Hinweis mehr auf die Hütte erkennen. Für den jungen Troll hatte der Wald sich die Hütte schon jetzt wieder zurückgeholt. So, wo sie genau hingehen und was sie dort erleben, das muss man dann im Rest des Buches, das ist noch fast die Hälfte, lesen. An der Oberfläche geschehen auch noch Dinge, auf die ich jetzt nicht eingegangen bin. Und ja, ich hoffe, dass es noch spannend ist und ein würdiges Ende findet dann später. Danke fürs Zuhören.
So viel zur Lesung. Wir hoffen natürlich wie immer, dass es euch gefallen hat. Nächste Woche geht's bei uns weiter mit Schwert und Würfel, dem Rollenspielmagazin. Und zwar gibt's dort was Neues aus dem Workshop-Keller zu berichten. Mein Name ist Reinhard. Bis dahin und tschüss.
Und dann nach Feierabend rettet er noch schnell die ganze Welt. Denn er ist schließlich nur ein ganz normaler Freizeitheld.